Die Finanzkrise hat deutlich gemacht, Nationalstaaten können den internationalen Handel nicht kontrollieren. Trotzdem wird es versucht, ja auch jetzt wieder. Und es ist nicht der erste Versuch. 1897 trat das erste Reichsdeutsche Börsengesetz in Kraft. Das sollte damals auch schon den Handel regulieren. Wie viele Börsen braucht die Welt eigentlich? Unser Tagesthema. Werfen wir nun mal einen Blick in die Geschichte, also in den vergangenen Sommer. Da hat mein Kollege Martin Krebers mitten in der Finanzkrise mit dem Bonner Wirtschaftshistoriker Boris Gehlen gesprochen und wollte als erstes von ihm wissen, wie denn eigentlich die Situation Ende des 19. Jahrhunderts war, als dieses erste Börsengesetz in Kraft getreten ist.
Die war im Grunde vergleichbar mit dem, was heute diskutiert wird. Also auch im Vorfeld des Börsengesetzes von 1896 waren das die Themen, die die Öffentlichkeit sehr stark beschäftigt hat. Also insbesondere war die Spekulation immer wieder Ziel von mehr mal weniger fundierten Angriffen. Es ging damals in erster Linie um die Spekulation mit Waren, also mit Getreide und in der Auswirkung auf die Preisentwicklung für Getreide.
Und da war im Prinzip alles erlaubt?
Es war nicht alles erlaubt. Die Börsen waren seinerzeit so organisiert, dass sie an den großen Börsenplätzen den Handelskammern und verwandten Organisationen unterstanden. Das heißt, in erster Linie regulierten die Kaufleute den Handel und bestimmten, wer zum Handel zugelassen wurde. Aber eben in einer letztlich Selbstregulierung, die für Außenstehende nicht immer ganz transparent schien.
Und was war dann das auslösende Moment für dieses Gesetz? Wie kam die Idee dazu, dass man da was regulieren muss?
Also es gab in den 1880er und 1890er Jahren sehr viele Diskussionen um die Börsengesetzgebung oder die Einführung eines Börsengesetzes. Es gab viele Kräfte, die aus ganz unterschiedlichen Gründen daran bestrebt waren. Die Juristen strebten eine Rechtsvereinheitlichung an. Wirtschaftliche Interessengruppen wollten ihre eigenen Branchen geschützt wissen. Und es gab eine diffuse Skepsis gegenüber Spekulation und Spekulanten. Und das waren sicherlich die wichtigsten Gründe, warum es dazu kam. Also insbesondere spielen hier aber die agrarischen Interessenvertreter eine große Rolle. Sie standen damals unter enormem wirtschaftlichem Druck, weil die Weltagrarpreise gesunken waren und sinkende Preise bedeuten für Landwirte eben weniger Einnahmen und deswegen haben sie versucht, auf politischem Wege einerseits mit einer Schutzzollpolitik, andererseits aber auch mit einer Börsengesetzgebung die Spekulation an den Warenbörsen einzudämmen, die sie verantwortlich gemacht haben für das sinkende Preisniveau. Und dann kam, wie es dann eben häufig bei Regulierungseingriffen der Fall ist, noch Skandale hinzu. Also es gab tatsächlich damals manipulierte Preise, die auch durch Leerverkäufe entstanden waren. Leerverkäufe in dem Sinne, also in dem Wortsinne gab es damals noch nicht, aber das Instrument als solches war exakt das gleiche wie heute. Diese Einzelfälle erzeugten eben, oder die Skandalisierung dieser Einzelfälle erzeugten einen politischen Druck, dass der Gesetzgeber dann überlegte, doch hier Staatseingriffe vorzusehen.
1896 ist dieses Gesetz dann verabschiedet worden. Was konkret stand da drin? Was sollte nicht mehr erlaubt sein?
Also die wichtigsten Neuerungen war, dass die Börsen zunächst einmal einer Staatsaufsicht unterstellt wurden. Das heißt,
So eine Art BaFin,
ja. Das ist damals von den Landesregierungen letztlich implementiert worden. Also es gab keine reichseinheitliche, aber doch eine Landesgesetzgebung. Und das Wichtigste und das Umstrittenste war auch das Verbot des börsenmäßigen Terminhandels. Also im Grunde der Terminhandel, der dann für die Spekulationen verantwortlich gemacht worden war. Es war allerdings nicht verboten, Termingeschäfte nach dem Handelsgesetzbuch zu tätigen.
Wie groß war eigentlich damals der Streit, Herr Gehlen, um dieses Gesetz? Heute teilt sich ja das Lager in Liberale und in Sozialdemokraten oder Sozialisten. Die einen, die staatliches Reglement prinzipiell ablehnen und die anderen, die es als Heilbringer sehen. War das damals auch so?
Das ist durchaus vergleichbar, vielleicht mit etwas anderen Akteuren. Also in dem Fall waren es insbesondere die Konservativen, stark beeinflusst von den agrarischen Interessengruppen, die sich für eine sehr starke, straffe Einwirkung des Staates auf die Börse stark machten, wohingegen die Liberalen natürlich an wirtschaftlicher Freiheit interessiert waren. Allerdings wird man sagen können, dass es auch da eine Befürworter von stärkerer Marktfreiheit gegeben hat. Und im Kern muss man sagen, dass diejenigen, die stärker regulieren wollten, auch sich letztlich in wichtigen Punkten durchsetzen konnten, jedenfalls auf mittlere Sicht.
Sie haben gerade die Behörden angesprochen oder die Institutionen, die geschaffen wurden, um diese Gesetze in ihrer Wirkung dann auch zu kontrollieren. Börsenaufsichten wurden geschaffen. Heute spricht man da manchmal von den zahnlosen Tigern. War das damals auch ein Problem?
Es war ja noch keine Behörde an sich, sondern es gab einen Staatskommissar, der an den Börsen das Geschäft beaufsichtigte. Ansonsten hatte der Staat in erster Linie das Oberaufsichtsrecht und hat auch die Börsen oder die Händler an den Börsen in die Entscheidungsprozesse noch mit einbezogen. Also es gab Ehrengerichte, die letztendlich letztlich in Streitfällen entschieden und es gab auch eine Sachverständigenkommission, in denen Vertreter der Börsen saßen und so einen permanenten Informationsfluss letztlich aus dem Markt zum Staat hin gewährten. Aber der Staat konnte halt eingreifen, wann er es für nötig hielt.
Wie wirksam war denn dieses Gesetz, Herr Gehlen, aus dem Jahr 1896?
Das ist eine schwierig endgültig zu beantwortende Frage. Es war sicherlich alles in allem sehr wirksam, was den gesamten Bereich des Wertpapierhandels angeht. Das umstrittene Verbot des börsenmäßigen Terminhandels hat sich allerdings gleich mehrfach als negativ herausgestellt. Die Händler sind einfach auf andere ähnliche Geschäfte ausgewichen, die dann nur nicht mehr unter dem Dach der Börse, sondern in Nebenräumen abgehandelt wurden und nicht mehr zu den Regularien der Börse.
Das heißt, das, was die Agrarwirtschaft sich davon versprochen hat, hat überhaupt nicht funktioniert.
Zum einen hat es die Geschäfte weitergegeben, jedenfalls noch für eine Zeit, bis sie dann auch gerichtlich verboten wurden, wodurch aber neue Rechtsunsicherheiten entstanden. Und auf einer sachlichen Ebene hat man auch erkennen können, dass die Preise für Getreide, die es in Deutschland gab, sicherlich nicht in dem Maße gestiegen sind, wie dann die Weltmarktpreise gestiegen sind. Das heißt, eigentlich war das, was die Agrarier bezweckten, nämlich höhere Getreidepreise im Vergleich zum Weltmarkt, durch diese Börsenregulierung nicht gegeben. Und im Grunde kann man glücklicherweise daraus schließen, dass Terminhandel und Spekulation, solange es erlaubt war, sogar den Agrariern ihren Interessen genutzt hat, als dass es sie ihnen geschadet hätte.
Und wir lernen, kreativ beim Erfinden von neuen Finanzprodukten war die Branche auch damals schon. 1908 gab es dann aber eine Novellierung, die grundlegend war.
Die war nicht grundlegend, aber die hat an den ganz umstrittenen Stellen eben nachgebessert. Sie hat den börsenmäßigen Terminhandel zwar nicht wieder erlaubt, aber wohl den Terminhandel nach dem Handelsgesetzbuch eben explizit erlaubt und somit Termingeschäfte generell wieder erlaubt. Und wenn man es so ein bisschen zuspitzt, könnte man sagen, dass alle die regulieren, die stärker auf politischen Druck und in das Gesetz hineingeflossen sind und nicht alleine der Marktsteuerung dienten, eben mit der Novelle von 1908 zumindest wieder zurückgefahren wurden.
Was ist geblieben von diesem ersten deutschen Gesetz, das die Börse regulieren sollte?
Sehr viel. Die Grundlagen gelten im Prinzip bis heute. Ist natürlich immer wieder modifiziert worden, aber das Prinzip, wie in Deutschland mit der Börse umgegangen wird, findet seine Begründung in den Gesetzen 1896, 1908.
Sagt der Bonner Wirtschaftshistoriker Boris Gehlen. Unser Thema des Tages: Wie viele Börsen braucht die Welt?